Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Auch schon beim Reinkommen habe ich das gemerkt und bin einfach froh, bei euch zu sein. Es ist ein Vorrecht, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Freude für uns, dass wir verbunden sein dürfen als Gemeinden in Berlin, gleichgesinnte Gemeinden. Und ja, so ist es besonders wichtig einfach, dass wir verbunden sind. Und ich freue mich so besonders darüber, jetzt bei euch zu sein. Habe auch noch geschrieben mit Marco und freue mich dann auch für euch, wenn ihr eure Leute wieder habt, auf die ihr jetzt lange verzichten musstet. Aber ja, schön, dass wir heute gemeinsam das Wort öffnen dürfen. Und ja, bevor wir das tun, möchte auch ich noch mal kurz mit uns beten. Großer Gott, wir kommen vor dich. Du bist der, der redet. Wir sind nur Geschöpfe und du bist der Schöpfer. Und wir danken dir, dass du uns nicht im Dunkeln gelassen hast, sondern dass du in deiner großen Macht und Herrlichkeit gesprochen hast. Danke, dass wir die Bibel haben, dass wir lesen dürfen und verstehen dürfen. Danke, dass du uns durch deinen Geist leitest und die Augen öffnest. Hab Dank, dass du unser Leben veränderst und dass du unser Leben gebrauchst zu deiner Verherrlichung. Und so beten wir, dass du dich auch jetzt verherrlichst, wenn wir dein Wort betrachten. Schenk uns offene Ohren und Herzen und wirklich die Herzen, die anwenden möchten und dich mehr lieben möchten. Amen. Ja, bestimmt kennt ihr den König Hiskia. Er war ein großer König Judas, des Südreiches Juda. Doch eines Tages lag er todkrank, sterbenskrank da nieder. Sein Königreich mittlerweile war geschrumpft. Es gab das Nordreich, das Südreich. Das Nordreich war schon im Exil. Juda selbst war belagert von den Assyrern und fragte sich, wie es ausgeht. Sie hatten große Angst und so auch Hiskia. Nun, gerade so hat Gott sie nochmal davonkommen lassen, aber jetzt lag eben Hiskia krank da nieder. In seinem Reich herrschte Gottlosigkeit, Götzendienst und Hiskia litt. Schlimmer noch, der Prophet Jesaja kam zu ihm und hatte eine Botschaft von Gott. Und seine Botschaft war: Du wirst an dieser Krankheit sterben. Nun, Hiskia gab nicht auf. Er betete zu Gott. Er flehte zu ihm. Er flehte, dass Gott ihn doch retten möge von dieser Krankheit. Und tatsächlich, Gott hört. Gott verspricht Genesung. Gott fügt noch einige Jahre seinem Leben hinzu. Er verspricht sogar Befreiung von den Assyrern. Und Gott macht es wahr. Er hält, was er verspricht. Hiskia reagiert mit Lobpreis. Er singt, er dankt. Er ist ergriffen von Gottes Gnade. Doch dann nahm die Geschichte wieder eine Wendung und Hiskia wurde stolz. Nun fing Hiskia an, sich auf seinen Reichtum zu fokussieren, auf das, was er hat. Auf Gottes Segen und Gottes Güte, aber sich selbst dafür zu loben, stolz zu werden darüber. Die Babylonier kamen vorbei, er zeigte ihnen alle seine Schätze und ließ sich feiern. Gott ließ ihn gewähren, um aufzuzeigen, was in Hiskias Herz ist. Dieser Stolz. Nun, mich hat diese Geschichte ergriffen, weil ich denke, wir sind gesegnet. Wir haben davon gesungen, wir haben im ersten Lied davon gesungen, wie Gott unser Leben sichtbar reichlich gesegnet hat. Und das ist wahr. Wir haben auch gesungen im zweiten Lied, dass wir nichts Kostbares haben als Gott und dass unser ganzes Leben ihm gehören soll. Was bedeuten mir Gold und Silber? Herr, nur du kannst Erfüllung sein. Und trotzdem ist die Frage, wie reagieren wir auf diesen Segen, den Gott uns gibt? Gott beschenkt unser Leben, aber fangen wir vielleicht an, wie Hiskia, uns dafür zu feiern, was Gott uns gibt? Oder uns auf die Schätze, die Gott uns gibt, zu fokussieren und darin Erfüllung zu haben? Eben doch in Gold und Silber oder in Gesundheit und Spaß? Wann ist es schwierig, sich Gott hinzugeben? Wenn du im Leid bist, am Boden bist oder wenn alles glatt läuft in deinem Leben? Wann gibst du dich Gott hin und wann versagst du darin? Siebenhundert Jahre vor Hiskia war das Volk Israel noch nicht im Land. Es gab noch kein Nordreich Israel, kein Südreich Juda. Das Volk hatte Sklaverei in Ägypten hinter sich. Dann 40 Jahre Wüstenwanderung, viel Not, viel Sorge, Kriege. Doch dann waren sie an der Schwelle des verheißenen Landes. In den Ebenen Moabs, konnten den Jordan sehen, konnten ihr Land sehen. Mose hat es von einem Berg schon gesehen. Sie wussten, was sie erwartet. Sie freuten sich darauf, sie waren begeistert. Aber Gott weiß, genau diese Situation ist gefährlich. Genau dann, wenn es euch gut gehen wird, genau dann, wenn ihr in das Land kommt und alles habt, dann wird es gefährlich. Und in dieser Herausforderung steht der Predigttext, den wir uns heute anschauen wollen, im 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, Kapitel 6. Dieses ganze Buch, 5. Mose, wurde in einer kurzen Zeit geschrieben. Ja, man kann sogar sagen, es ist eigentlich eine große Predigt. Es ist eine große Auslegung des Gesetzes Gottes. Das, was Gott seinem Volk anvertraut hat. Das, wie Gott wollte, dass sein Volk lebt. Das steht in 5. Mose. Und es ist eine Aufforderung an das Volk. Es spricht sie an. Es fordert sie heraus. Es ist sehr praktisch. Aber es hat eigentlich nur einen Kern. Liebe Gott. Das ist der Aufruf. 5. Mose 6 steht unser Predigttext, die Verse 10 bis 15. 5. Mose 6, Verse 10 bis 15. Und es soll geschehen, wenn Jahwe, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, nimm dich in Acht, dass du Jahwe nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Jahwe, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist Jahwe, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn Jahwes, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Dieser Text fordert die Israeliten auf, zu völliger Hingabe an Jahwe, ihren Gott. Und dieser Gott, Jahwe, ihr wisst das, ist nicht nur Gott Israels, nicht nur ein nationaler Gott, sondern er ist Herr der Welt. Er ist Herr von uns. Und so zeigt uns dieser Text auch, wie wir unser Leben ganz für Gott geben können. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das wollen wir lernen in diesem Text. Wir sehen 5 Aufforderungen, damit du dich deinem gütigen Gott ganz hingibst. 5 Aufforderungen, damit du dich deinem Gott ganz hingibst. Erstens, vergiss ihn nicht. Das sehen wir in den Versen 10 bis 12. Vergiss ihn nicht. Zweitens, fürchte ihn. Erster Teil von Vers 13, Vers 13a. Fürchte ihn. Drittens, diene ihm. Vers 13b. Diene ihm. Viertens, ehre ihn. Vers 13c. Ehre ihn. Und schließlich in den letzten beiden Versen 14 und 15, verlass ihn nicht. Vergiss ihn nicht, fürchte ihn, diene ihm, ehre ihn, verlass ihn nicht. Wir schauen uns also zuerst an die ersten 3 Verse und das ist hier der größte Abschnitt. Das ist die Grundlage für den Text, der Hintergrund, der uns hilft, alle Aufforderungen zu verstehen. Aber wir fokussieren uns auf diese erste Aufforderung, vergiss ihn nicht, in Versen 10 bis 12. Der Text beginnt mit den Worten, und es soll geschehen. Eigentlich im Hebräischen gar kein Wort, gar keine Worte, die hier stehen. Es wird vielmehr gezeigt, einfach ein neuer Abschnitt beginnt. Und damit wir das verstehen, steht hier, und es soll geschehen. Es geht hier also um einen neuen Abschnitt. Und es geht um die Zukunft. Etwas, was in der Zukunft passiert. Darüber spricht Gott hier. Und dieser neue Abschnitt, der hat gleichzeitig natürlich die Verbindung zu dem, was vorhergeht. Wir müssen also erstmal verstehen, in welchem Kontext sagt er denn, und es soll geschehen? Von was aus denn die Zukunft? Nun, in Kapitel 6 stehen diese bekannten Worte, Verse 4 und 5, das Schema Israel. Ist euch bestimmt gut bekannt. Kapitel 6, Verse 4 und 5, da heißt es, höre Israel. Das ist das Wort, Schema. Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und dann ist die Aufforderung, und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist hier der Schlüssel. Das ist das, worum es Gott geht in diesem Buch. Das ist das, worum es ihm geht in dem ganzen Gesetz, was er durch Mose gegeben hat. Jahwe ist dein Gott und du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Wesen. In den Versen 6 bis 9, die sind euch vielleicht nicht minder bekannt, das sind nämlich diese Verse, die wir so oft für die Kindererziehung, für Familie verwenden, als ein gutes Prinzip. Es geht darum, das Gesetz, das Wort Gottes einzuschärfen, weiterzugeben. Sogar es sichtbar irgendwo aufzuschreiben, es irgendwie dafür zu sorgen, dass es uns immer vor Augen ist und auch unseren Kindern, der nächsten Generation. Tatsächlich geht es hier weiter um das ganze Gesetz Gottes, Vers 6 und diese Worte, die ich dir heute gebiete. In Vers 1 haben wir schon gesehen, dies ist das Gebot, die Ordnung und die Rechtsbestimmungen. Also dieses Buch 5. Mose und diese ganze Auslegung des Gesetzes, die sagt einfach, dieses ganze Gesetz, dieses ganze Wort Gottes, das sollst du tun und du sollst es nicht nur tun, sondern deinen Kindern einschärfen, der nächsten Generation, damit auch sie treu lebt. Das ist also der Hintergrund. Und dann in Vers 10, und es soll geschehen. Und jetzt schauen wir auf diese Zukunft, die ihnen vor Augen steht. Wenn du in das Land kommst und wenn Gott dich dort segnet. Tatsächlich sehen wir in den nächsten Kapiteln 6, 7, 8 immer wieder dieses Prinzip, du wirst in das Land kommen und du wirst gesegnet sein. Aber dann, ich bereite dich vor. Mose hatte das Anliegen, dass diese nächste Generation nicht so sein wird wie die erste Generation. Ihr wisst, was mit denen passiert ist. Sie wollten nicht in das Land gehen. Sie haben in der Wüste schon immer gemurrt und Gott nicht geglaubt und vertraut. Und dann wollten sie noch nicht mal das Land einnehmen, weil sie sich gefürchtet haben vor den Völkern dort. Und sie mussten alle in der Wüste sterben. Und nun ist Mose da und sagt, bitte, ihr nicht. Bitte, seid ganz Gott ergeben. Und ich bereite euch darauf vor, wie es sein wird im Land. Das heißt also, und es soll geschehen, wenn Jahwe, dein Gott, dich in das Land bringt. Und dieses Wenn ist hier nicht vage gemeint, nicht falls Möglichkeit, sondern dann wenn, zeitlich gesehen. Dann wenn Gott dich in das Land bringt. Gott hat es nämlich zugesagt und er kann nicht lügen, er hält seine Verheißungen. Er sagt, dann wenn du in das Land kommst, nicht falls du eventuell dieses Land einnehmen wirst, sondern dann wenn. Ich bereite dich jetzt darauf vor, was passieren wird, ganz gewiss. Wie gesagt, Israel, was hatten sie hinter sich? 400 Jahre in Ägypten. Gegen Ende immer mehr Sklaverei, Leid. Sie haben zu Gott geschrien, sie wussten nicht weiter. Dann 40 Jahre Wüste, heimatlos. Nicht gewusst, was sie essen sollen, nicht gewusst, was sie trinken sollen. Nicht gewusst, was sie tun sollen, wenn die Amalekiter sie angreifen. Das war ihre Situation. Und nun denken sie über das Land nach. Und Gott sagt, dieses Land, wenn du da reinkommst, das, was hat Gott getan? Er hat es deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen, dir zu geben. Und wir erinnern uns daran, dass diese große erste Verheißung an Abraham war, ein Land, ein Volk, ein Segen. Und diese Verheißung wurde immer weitergegeben. Nun, als Abraham das erste Mal im Land war, in Sichem, hat Gott gesagt, dieses Land, wo du jetzt draufstehst, das werde ich dir geben. Abraham hat es noch nicht besitzen dürfen, nur einen kleinen Teil, als er dieses Grab gekauft hat. Doch dann Isaak, die gleiche Verheißung, dieses Land wirst du bekommen und deine Nachkommen. Jakob, dieses Land werdet ihr bekommen. Doch was ist mit ihnen passiert? Sie mussten rausziehen, sie mussten es wieder verlassen. Sie sind nach Ägypten gezogen, sie hatten es noch nicht. Die Verheißung wartete noch auf ihre Erfüllung. Aber Gott sagt, es ist nur eine Frage der Zeit, weil ich habe es versprochen. Und nun also ist die Verheißung greifbar. Der Übergang von Mose auf Josua geschieht. Sie sind schon in den Ebenen Moabs, am Jordan. Die Verheißung ist greifbar. Und an dieser Stelle unterbricht Gott diesen Satz, dann wenn. Er sagt jetzt noch nicht, was dann passieren wird oder worauf sie darauf achten sollen, sondern er sagt, ich beschreibe euch jetzt erstmal die Situation. Was heißt das eigentlich, dass ihr das Land einnehmt? Wir sehen hier vier Aussagen, die den Segen zeigen, den Israel im Land erfahren wird. Erstens, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast. Zweitens, Häuser, voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast. Drittens, ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Viertens, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Okay, also das, so wird es sein, wenn sie im Land sind. Großen Segen, vier Beispiele dafür. Und immer wieder, das ist euch bestimmt aufgefallen, diese Struktur. Es wird etwas gesagt, das kriegt ihr, aber ihr seid nicht dafür verantwortlich. Ihr habt die Städte nicht gebaut, ihr habt die Häuser nicht gebaut, ihr habt den Wein und die Olivenbäume nicht gepflanzt, ihr habt auch nicht die Zisternen ausgehauen. Was bedeutet das eigentlich? Wir müssen uns ein bisschen in diese Welt hineinversetzen. Erstens, große und gute Städte. Normalerweise, wenn man ein Land einnimmt, zu dieser Zeit hat man die Städte zerstört. Es gab keine befestigten Städte mehr, in die man einziehen konnte. Die Mauern wurden zerstört, die Häuser wurden niedergerissen. Das erforderte der Krieg. Und wir können uns leider auch damit auseinandersetzen, dass Dinge zerstört werden im Krieg. Unser Land hat es erlebt, an vielen Orten in der Welt geschieht es. Städte und Häuser werden zerstört. Aber Gott sagt, ihr werdet in befestigte Städte kommen. Es wird dort, sie werden groß sein. Ihr werdet genug Platz haben, um dort zu leben, in Sicherheit. Sie werden gut sein. Es wird angenehm sein, dort zu leben. Ihr werdet Häuser voll von allem Guten haben. Vielleicht haben einige von euch schon mal ein Haus gebaut oder sind dabei oder denken darüber nach. Keine so leichte Geschichte. Viel Planung, viel Zeit. Vielleicht viel eigene Handarbeit. Und Israel sieht, wir müssen nicht die Häuser bauen. Wir ziehen einfach ein. Die werden schon für uns gebaut. Die werden einfach für uns bereitet. Noch mehr, mit Einrichtungen, mit Vorräten, wir werden sie einfach bekommen. Häuser voll von allem Guten. Absolut unnormal. Aber das verspricht Gott ihnen hier. Drittens, ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Dazu versetzen wir uns hinein in das Klima des Landes Israel, sehr abhängig von Regen, aber nur eine bestimmte Regenzeit, ungefähr von Mai bis Oktober, fällt fast gar kein Regen. Was braucht man da? Man muss das Wasser aufbewahren. Man muss Wasser verfügbar haben für diese Zeit, damit man weiter leben kann oder gut leben kann. Dafür brauchen sie Zisternen, die Wasser sammeln, die unter der Erde ausgehauen werden, um viel Wasser zu speichern. Städte hatten solche Zisternen, auch einige Privathäuser haben über eigene Zisternen verfügt. Das war wichtig für das Leben. Viertens, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Auch daran ist das Land Israel sehr reich, an Wein und an Oliven. Aber das war nicht nur ein Luxusgut, wie wir es vielleicht gebrauchen oder wofür wir es gebrauchen, wenn man Oliven auf dem Teller hat oder Wein im Glas. Das ist nicht unbedingt, was ihr zum Leben braucht. Aber damals war es wichtig für das alltägliche Leben. Genutzt als Lampenöl, genutzt als Medizin, genutzt, um Nahrung zuzubereiten oder zu konservieren. Wein und Öl waren wichtig. Aber Weinberge und Olivenbäume brauchen Zeit, um zu wachsen. Wenn du in ein neues Land kommst, dann kannst du dort Weizen aussehen und kannst im nächsten Jahr ernten. Aber du kannst keinen Olivenbaum pflanzen und im nächsten Jahr ernten. Du kannst auch keine Weinberge pflanzen und im nächsten Jahr ernten. Gott sagt, das wird für euch vorbereitet sein. Das wird das Land sein, was ich euch gebe. Das bedeutet, dass es ein gutes Land ist. Das bedeutet, dass ich euch lieb habe. Das bedeutet, dass ich euch segne. Also Gott in seiner Güte verspricht ihnen ein schon produktives Land, wo man einfach einziehen kann und es genießen kann. Und an dieser Stelle, nachdem er beschrieben hat, wie das alles aussehen wird, schließt er diesen Wenn-Satz ab. Also wenn du in dieses Land, wie ich es dir gerade erklärt habe, kommst, dann wirst du essen und satt werden. Oh ja, das können wir jetzt gut verstehen. Es wird ihnen wirklich gut gehen dort. Aber an dieser Stelle mussten sie völlig verblüfft sein. Und wir müssen verstehen, wie unnormal dieses Versprechen war. Das war nicht das, was man erwartet hat, wenn man ein Land einnimmt und alle Bewohner sogar darin ausrotten soll, wie Gott es wollte. Geht mal zu Josua Kapitel 24, Vers 13. Josua 24, Vers 13. Wir wissen, dass in der Zeit Josuas dieses Land eingenommen wurde, zugeteilt wurde, leider noch nicht komplett eingenommen wurde. Es gab noch viele Bereiche, die noch nicht eingenommen und besetzt waren, aber schon ein großer Teil. Josua hatte den Grundstein gelegt. Und so sagt Josua am Ende des Lebens in Josua 24, Vers 13. Beziehungsweise Gott durch Josua natürlich. Gott sagt, und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, und in denen ihr nun doch wohnt. Von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt hattet, habt, esst ihr. Oh, das kommt uns bekannt vor, richtig? Also Gott hat sein Versprechen gehalten. Es erfüllte sich, Israel zog in ein solches Land ein, wurde gesegnet. Wir gehen zurück zu unserem Text und müssen noch einmal über eine Sache nachdenken, weil hier steht, Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser, die du nicht gefüllt hast, Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Normalerweise sind das Dinge, die gefeiert werden als eine menschliche Errungenschaft, zentrale Elemente einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, aber Israel nicht verantwortlich dafür. Sie sind dort kurz vor der Einnahme des Landes. Sie denken darüber nach und sie denken, was für ein Kontrast, was für ein Ausblick. Im Moment leben wir nicht in Häusern, sondern wir schlagen Tag für Tag unsere Zelte auf und bauen sie wieder ab, tragen sie auf unseren Rücken oder wie auch immer. Wir leben nicht in befestigten Städten, sondern in einer gefährlichen Wüste, wo es wilde Tiere gibt und Feinde uns angreifen. Und das nun schon seit Jahren. Wir müssen um Wasser beten. Oder hoffen, dass wir irgendwo eine Oase finden. Wir haben keine Zisternen hier. Wir leben in der dürren Wüste, spartanisch. Und er spricht über Wein und Olivenbäume. Der Gedanke allein war begeisternd, aber eben auch sehr gefährlich. Ich möchte dich mal fragen, erlebst du Gottes Segen in deinem Leben? Sagst du, naja, schon irgendwie, aber es könnte besser sein? Oder sagst du, nein, es ist alles ungerecht. Jeder ist mit mir ungerecht. Mein Leben läuft nicht so, wie ich das verdient habe. Nun, überleg mal, wohnst du in einer Stadt in Sicherheit, mit Ordnung, mit Infrastruktur? Wohnst du in einem Haus, einer Wohnung oder in einem Zelt? Hast du genug Wasser zum Trinken? Sogar zum Waschen? Hast du genug Nahrung? Genug, um Speisen zuzubereiten oder zu konservieren? Hast du Medizin? Kleidung? 1. Timotheus 6, Vers 8 heißt es, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ja, wir haben oft diese Einstellung, ist es nicht so, naja, es könnte irgendwie besser sein? Ich denke schon, dass ich auch mehr verdiene. Wir haben noch so viel mehr als all das, was ich gerade aufgezählt habe. Viele von uns haben Arbeit, Gesundheit, Eltern, ein Partner, sogar Kinder, Freunde, Gemeinde, ein Auto, ein Smartphone. Die Liste geht beliebig weiter. Vielleicht haben nicht alle alles, aber sind das nicht alles Zeichen von Segen? Ist das nicht alles Zeichen von Gottes Güte? Vielleicht habt ihr sozusagen Wüstenzeiten erlebt, in denen es euch nicht gut ging, in denen ihr wirklich Mangel hattet und gelitten habt. Habt ihr schon mal erlebt, dass Gott euch daraus geholfen hat, wie er die Israeliten gesegnet hat nach ihrer Wüstenerfahrung? Spurgeon sagte, je mehr du hast, desto größer deine Schuld bei Gott. Und du solltest nicht stolz sein auf das, was dich vor Gott zu einem Schuldner macht. Alles, was wir haben, macht uns zu Schuldnern vor Gott, weil er gibt es. Viele von euch kenne ich nicht, aber ich weiß, dass Gott euch sicherlich mit einigen Dingen gesegnet hat. Ich sehe das. Aber wie ist deine Einstellung? Wie ist deine Einstellung jetzt gerade? Denkst du an das, was du nicht hast und findest das ziemlich unfair? Oder denkst du an das, was du hast und siehst es als Gottes Gnade? Nach dieser Beschreibung der Zukunft in den Versen 10 und 11 kommt ein Imperativ, eine Aufforderung, eine Warnung. Nimm dich in Acht. Bisher hatten wir diesen Wenn-Satz. Wenn du in das Land kommst und dann der Einschub, all das, was dir dort blüht, dann, Vers 12, nimm dich in Acht. Okay, hoffentlich sind wir jetzt aufgewacht. Wir müssen uns in Acht nehmen. Die Israeliten mussten sich in Acht nehmen. Sie dachten vielleicht an die Segnungen, poetische Sprache hier, immer die gleiche Struktur. Vielleicht lief ihnen das Wasser schon im Munde zusammen. Oh, nimm dich in Acht. Warum denn das? Klingt doch alles super. Keine Probleme mehr. Nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, dass du Jahwe nicht vergisst. Oh, das ist eine reale Gefahr, wenn wir das Leben genießen, dass wir Gott vergessen. Menschlich ist das nachvollziehbar. In der Wüste, die Wüste hatten sie hinter sich, nun Wohlstand und Sicherheit vor sich. Da kann man schon mal Gott vergessen. Aber aus der Perspektive Gottes ist das unfassbar. Er war es doch, der sie erlöst hat aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei. Er war es doch, der sie geführt hat, Tag für Tag. Er war es doch, der sie Tag für Tag mit Manna versorgt hat. Er war es doch, der sie geschützt hat vor Feinden. Er war es doch, der ihr Leben erhalten hat. Er war es doch, der ihnen die guten Gebote, sein Gesetz gegeben hat. Er war es doch, der ihnen die Verheißung gegeben hat. Wie könnten sie ihn vergessen? Und so stellt sich Gott hier auch vor, als der, Vers 12, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Immer wieder in 5. Mose finden wir diese Formulierung. Immer wieder sagt Gott, erinnere dich doch, wer ich bin und wer du bist. Ich habe dich erlöst. Ich bin dein Erlöser. Ich bin dein Retter. Es gibt keinen Grund, seinen Retter zu vergessen, oder? Es gibt keinen Grund, seinen Erlöser zu vergessen. Aber Gott sieht einen Grund, weil Gott kennt ihr Herz. Gott weiß, dass es hier nicht rational vor sich gehen muss und man darüber nachdenken muss, ja, sollten sie ihn eigentlich sich an ihn erinnern? Nein, er kennt ihr Herz und er weiß, sie können ihn sehr wohl vergessen. Und so sagt er nicht nur in Vers 5, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, sondern er zeigt ihnen durch das ganze Buch 5. Mose hinweg, wie das aussehen soll. Wie kannst du Gott lieben? Wie sollst du Gott lieben? Und er fängt hier damit an. Und wir sehen deswegen diese 5 Aufforderungen, die uns wirklich helfen zu verstehen, was bedeutet es, Gott ganz ergeben zu sein. Es beginnt damit, ihn nicht zu vergessen, und es geht weiter. Das Verb vergessen. Was stellen wir uns eigentlich vor, wenn wir ans Vergessen denken? Es ist nicht so, ja, ich habe vergessen, die Milch zu kaufen, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es ist mir entfallen. Oh, dein Geburtstag, es tut mir leid, ich habe es mir nicht gemerkt. Es ist mir leider aus den Gedanken gerutscht. Ja, so sind wir Menschen. Aber das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint mit diesem Wort, vergiss Gott nicht. Vielmehr kommuniziert dieses Verb vergessen im Hebräischen ein falsches Denken, oder nicht vergessen, etwas zu vergessen kommuniziert einen falschen Fokus, ein falsches Denken, eine falsche Einstellung, eine falsche Haltung. Es geht um ein bewusstes Denken, um ein aktives Denken. Es geht nicht darum, versehentlich etwas zu vergessen, was uns allen geschieht. Es geht um eine falsche Einstellung. Und das sehen wir schon hier im Text. In Vers 13 ist der Gegensatz zum Vergessen, Gott zu fürchten, ihm zu dienen, in seinem Namen zu schwören. Wenn wir etwas weiterblättern zu Kapitel 8, da taucht das Wort vergessen oder die Aufforderung nicht zu vergessen, taucht dort viermal auf. 5. Mose 8. Und so sehen wir zum Beispiel in 5. Mose 8, Vers 10. Du wirst essen und satt werden. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hier ist der Gegensatz zum Vergessen, das Preisen. Vers 11 sagt nämlich, nimm dich in Acht, dass du Jahwe, deinen Gott, nicht vergisst. Etwas weiter unten in Vers 18 sehen wir einen weiteren Gegensatz, nämlich du sollst an Jahwe, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Dieses Wort denken oder auch mit erinnern übersetzt, finden wir auch ganz oft im 5. Mose. Es ist nämlich genau das Gegenteil von vergessen. Erinnern, aber aktiv erinnern. Bewusst etwas tun, um nicht zu vergessen. In Vers 11 sehen wir also, das Vergessen ist eine reale Gefahr, Gottes Gebote zu vergessen. Die Gebote nicht zu beachten, das ist vergessen. Du vergisst Gott, wenn du sein Wort nicht hältst. Du vergisst Gott, wenn du seine Gebote nicht tust. In Vers 14 warnt Gott sie auch vor dem Wohlstand, den sie haben werden und sagt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du, Jahwe, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Auch später in Vers 17. Also wir sehen, vergessen ist etwas Aktives. Vergessen ist Gottes Gebote halten. Nicht vergessen, sich erinnern ist Gottes Gebote halten. Sich erinnern an Gott, bewusst an ihn denken, ist ihn preisen. Aber ihn vergessen ist stolz werden und seine Taten vergessen. Vergessen ist seine Gebote nicht zu beachten. Es geht also hier um ein aktives Versäumnis. Gott, sich nicht an Gott zu erinnern, was er getan hat. Und ich denke, damit können wir uns wirklich gut identifizieren. Hier im Westen, mit viel Wohlstand, in dem es ursprünglich mal viele Christen gab, aber in dem sich einiges geändert hat. Ich denke, wir können sagen, dass unser Land Gott vergessen hat und viele andere Völker mit uns. Unser Land ist voller Atheisten. Wir leben das besonders auch in Ostdeutschland. Viele, die Gott vergessen haben, die nicht glauben, dass ein Gott existiert, die nicht sehen, was er ihnen gegeben hat. Und sogar bei uns Christen ist das eine so große Gefahr, dass wir uns fokussieren auf all die Dinge, die wir tun können, unsere Karriere, unseren Spaß, unsere Unterhaltung, unser Geld, unsere Familie, Gesundheit, nur nicht Gott. Wer in unserem Land genießt Gottes Segen und gibt ihm die Ehre dafür, wie es ihm gebührt. Aber das Wichtigste ist, was tust du, was tue ich? Geben wir Gott die Ehre oder vergessen wir ihn? Ja, wie gesagt, wir vergessen alle Dinge, uns entfallen Dinge aus unserem Denken. Aber was tust du, um dein Erinnern zu fördern? Was tust du, damit du Gott nicht vergisst? Die Schuld trägt nicht die Ablenkung, die Schuld trägt nicht das Smartphone, die Schuld tragen nicht die Umstände. Wir entscheiden. Wir sind verantwortlich dafür, an Gott zu denken und ihn nicht zu vergessen. Denkst du regelmäßig über deine Erlösung nach? Was es bedeutet? Was passiert, wenn Gott ein Gebet erhört? Bist du einer von den 10 Aussätzigen, der umkehrt und Jesus Danke sagt? Oder bist du wie einer von den 9, die Besseres zu tun haben, weil sie ja jetzt gesund sind? Wie reagierst du auf Gottes Gebetserhörung? Hast du zum Beispiel eine Liste oder irgendwelche anderen Erinnerungen, die dir immer wieder vor Augen führen, wie hat Gott dir geholfen und seine Güte erwiesen? Lobst du dich selbst für deine Errungenschaften, für das, was du hast, für deinen Job, für deine Familie? Nun, vielleicht würden wir alle sagen, nein, das sei ferne. Und vor anderen das auch ganz gut aufrechterhalten können. Aber wie sieht es aus in dir drin, in deinem Herzen? Bist du schon ganz schön stolz auf dich, was du schaffst, was du leistest? Ich denke, wir geben unsere stille Zeit auf, wenn alles glatt läuft, wenn es uns gut geht im Leben. Wenn wir so beschäftigt sind mit anderen Dingen, dann sind wir in Gefahr, Gott zu vergessen. Aber der Text hilft uns weiter, wie wir Gott ergeben leben können und was ein guter Schutz gegen dieses Vergessen ist. Und so sehen wir nun in Vers 13 gleich drei weitere Aufforderungen. Fürchte ihn, diene ihm und ehre ihn. Also, wenn sie denn gesegnet im Land sind, wir sind wieder bei 5. Mose 6, unserem Predigtext, wenn sie denn gesegnet sind im Land, all das erfahren, dann sollen sie Gott nicht vergessen. Und Vers 13, ihn fürchten, ihm dienen, bei seinem Namen schwören. Und das wollen wir jetzt uns kurz anschauen und besser verstehen. Nun zunächst, du sollst Jahwe, deinen Gott, fürchten. Die Wortfolge hier im Hebräischen, wir können das im Deutschen nicht so sehen, weil wir auch die Wortstellung anders haben, aber im Hebräischen beginnt der Satz normal mit dem Verb und nicht mit dem Subjekt. Aber hier wird Jahwe an den Beginn dieser ganzen Teilsätze gestellt. Das heißt, Jahwe sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und bei seinem Namen schwören. Es betont einfach Gott. Es betont, dass er der Fokus ist. Und wir erinnern uns, wir haben darüber gesprochen, Jahwe, deinen Gott, es ist dieser Gott in Bundesbeziehung mit Israel. Es ist dieser Gott, dem sie alles zu verdanken haben. Dein Gott. Ihn sollst du fürchten. Hier geht es um eine Haltung von Respekt, von Furcht, von Anbetung. Es wird oft für Gott verwendet, dass sie ihn fürchten sollen. Und sie haben ihn oft als furchtgebietend erlebt. Viele von ihnen hatten noch die Plagen in Ägypten miterlebt. Viele von ihnen haben ihn am Berg Sinai erlebt, als es gedonnert hat und sie Abstand halten mussten. Sie erlebten ihn Tag für Tag durch die Stiftshütte, Gott in ihrer Mitte. Aber sie mussten Abstand halten und nur die Priester konnten ihm nahen und sie mussten Opfer bringen. Sie erlebten einen furchtgebietenden Gott, einen mächtigen Gott und einen heiligen Gott. Und diesen sollten sie fürchten. Ich denke, wenn wir als Gemeinde darüber nachdenken, als Christen, wir versammeln uns nicht um ein Zelt, wir erleben Gott nicht von einem Berg redend, aber Gott ist genauso zu fürchten. Gott hat sich nicht verändert, aber vielleicht hat sich unsere Perspektive auf ihn verändert. Ihr erinnert euch bestimmt an Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. In der jungen Gemeinde, als sie Ehre von Menschen bekommen wollten für das, was sie der Gemeinde oder Gott gegeben haben. Sie haben etwas verkauft, sie haben aber nicht den richtigen Kaufpreis mitgeteilt und haben versucht, die Menschen zu belügen, um sich selbst Ehre zu verschaffen. Und sie haben, was noch schlimmer ist, Gott belogen. Und so werden sie konfrontiert und Hananias zuerst, und so heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 5, als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Ja, da hat sich die Gemeinde gefürchtet. Da erlebte sie Gott, so wie er ist, furchtgebietend. Und dieser Gott ist immer noch so heilig und so gerecht. Und dieser Gott hasst Sünde immer noch genauso wie damals. Aber haben wir eine solche Ehrfurcht, einen solchen Respekt vor Gott? Immer wieder hat Gott Menschen gerichtet. In der Sintflut, durch die Plagen Ägyptens. Er hat das Volk gerichtet für sein Murren und sein Unglauben. Er hat die gottlosen Völker Kanaans gerichtet. Er hat Ussa gerichtet, als er seine Hand ausstreckte und die Bundeslade vom Fallen bewahren wollte. Gott hat gottlose Könige seines Volkes gerichtet. Gott hat falsche Propheten seines Volkes gerichtet. Gott hat fleischliche Priester seines Volkes gerichtet. Und sie alle mussten sterben. weil Gott heilig ist und weil Gott Respekt verdient und weil Sünde den Tod verdient. Ja, Gott ist unglaublich geduldig und wir alle erleben seine Gnade Tag für Tag. Aber spätestens bei unserem natürlichen Tod stehen wir vor Gott und werden von ihm, von diesem heiligen, furchteinflößenden Gott zur Verantwortung für unser Leben gezogen. Und dann stellt sich die Frage, hast du einen Fürsprecher? Hast du einen Mittler? Hast du einen Erlöser von deinen Sünden? Wir brauchen einen Retter. Israel brauchte einen Erlöser und wir brauchen es. Wir alle sind vor Gott nicht gerecht. Und wir alle können vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Und so brauchen wir einen Erlöser. Wir sind so dankbar, dass wir diesen Erlöser in der Bibel finden, Jesus Christus. Er allein kann uns befreien von unserer Sünde. Und wenn du noch keinen Erlöser hast, wenn du noch versuchst, alleine gut vor Gott dazustehen, dann rufe ich dich auf, wende dich zu diesem Jesus Christus, zu dem, in dessen Namen allein das Heil ist. Weil sonst fallen wir mit unserer Sünde in die Hände eines gerechten, heiligen Gottes. Und da können wir nicht bestehen. Wir dürfen zu Jesus kommen und wir müssen zu Jesus kommen, um Rettung zu erfahren. Und an ihn glauben, dass er allein es ist, der uns von unserer Sünde befreien kann. Da fängt die Furcht vor Gott an. Eine gute Furcht, eine richtige Furcht. Ein richtiges Verständnis von Gott. Und wenn du schon diesen Erlöser hast und wenn du als Christ ihm nachfolgst und für ihn dein Leben gibst, Halleluja, dann ist Gott nicht dein Richter. Und trotzdem hat Gott sich nicht verändert und möchte, dass du im Bewusstsein seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit lebst und dass du die Sünde mehr und mehr hast. Ihr wisst das, als Christen haben wir nicht einen Freifahrtschein, unser Leben jetzt leichtfertig zu leben, uns noch an allen seinen Segnungen zu freuen und darin zufrieden zu sein. Wir müssen umso mehr die Sünde hassen und unseren Herrn lieben und Sünde ablegen. Buße tun bedeutet ja genau das. Buße tun, unsere Sünde zu erkennen, uns von ihr abzuwenden und Gerechtigkeit anzuziehen. Fürchte ihn. Und tu Buße. Der dritte Aspekt, die dritte Aufforderung, die wir hier sehen, ist ihm dienen. Ganz kurz. Also du sollst Jahwe fürchten und ihm dienen. Wieder wird dieses Wort ihm betont. Es geht hier darum, um den wahren Gott. Ihm sollst du dienen, keinem anderen. Dienen ist nun gewissermaßen ein äußerer Ausdruck, ein Ausdruck in Taten. Der rechten Einstellung gegenüber Gott, dieser Gottesfurcht. Wenn wir diese Gottesfurcht, dieses Verständnis davon haben, wer Gott ist, dann sollte sich das auch in Taten äußern, dass wir ihm dienen. So finden wir das Wort dienen immer wieder in diesen Büchern Moses, zum Beispiel für Priester und Leviten, die Gott dienten. Was taten sie? Sie sangen, sie lobten, sie brachten Opfer dar. Das ist Dienst. Wir sehen auch, das Dienen ist, Gottes Gebote zu tun, ihm zu gehorchen. Das sind die Taten, die Gott erwartet. Das ist der Ausdruck wahrer Gottesfurcht, den Gott erwartet. Und interessant ist auch, dass wir gerade erst von einem Dienst gelesen haben. Ein paar Worte vorher, am Ende von Vers 12, steht das Wort Sklavenhaus. Und der Wortstamm ist der gleiche im Hebräischen für Sklave und hier dieses Verb dienen. Ihr wart also einst Diener, sogar Sklaven des Pharao. Ihr musstet tun, was er sagte. Ihr musstet ihm gehorchen. Und als er eure Arbeit verdoppelte, musstet ihr folgen. Er war euer Herr. Eure ganze Zeit und Kraft habt ihr für ihn eingesetzt. Ihr wart seine Sklaven. Aber was hat Gott gemacht? Er hat euch herausgeführt. Er hat euch erlöst. Und wozu eigentlich? Was hat Mose nochmal dem Pharao gesagt? Er hat gesagt, lass mein Volk gehen, weil es soll mir dienen. Gott wollte, dass sie nicht mehr dem Pharao dienen, sondern ihm dienen. Genau das war der Zweck des Exodus, der Rettung, der Erlösung, dass sie ihm dienen. Und tatsächlich sind sie nun frei, ihm zu dienen. Nun waren sie da erlöst, herausgeführt. Sie waren nun frei, Gott zu gehorchen. Und genau so ist es für uns. Wir als Christen, wir werden auch als Diener oder Sklaven viel besser beschrieben im Neuen Testament, immer wieder. Es heißt von uns, ähnlich wie von Israel, dass wir ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum sind. 1. Petrus 2, Vers 9. Und Römer 6, Vers 18. Ihr seid freigemacht aber von der Sünde und nun Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Genau wie Israel sind wir Erlöste, freigemacht von der Sünde, aber nun in einen neuen Dienst gestellt. Nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven des Herrn der Welt. Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven seinen Willen zu tun, Sklaven ihm zu dienen. Ja, und so sitzen wir auch hier. Wir feiern ja schließlich Gottesdienst. Gott zu dienen, dazu sind wir gekommen. Wie viel dreht sich in unserem Gottesdienst um uns selbst und wie viel dreht sich um Gott? Wie viel ist es ein Dienst für Gott, eine Hingabe an Gott? Und nicht nur diese Zeit am Sonntagvormittag, wie viel ist dein Leben ein Gottesdienst? Wie viel dreht sich um Gott und wie viel dreht sich um dich? Wie viel Bereitschaft hast du, deine Zeit und deine Kraft und dein Geld und dein ganzes Leben Gott zu geben? Das ist die Aufforderung hier, ihm zu dienen. Wenn jemand dein Leben sieht, vielleicht ein Kollege oder ein Nachbar, was würde der sagen? Wofür lebst du? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was macht es aus? Was können andere sehen an deinem Leben? Wessen Sklave bist du? Wichtiger noch, wenn Gott dein Leben sieht, wo würde er sagen, das enthältst du mir noch vor? In diesem Bereich dienst du mir noch nicht. Ja, du bist ziemlich treu, da und dort, aber warum nicht in dem Bereich? Warum gibst du das nicht auf? Und ihr selbst könnt hier einsetzen, worum es geht. Aber Gott möchte unser ganzes Herz, Gott möchte unsere ganze Hingabe. Und er möchte nicht, dass wir ihm noch etwas vorenthalten. Ja, viertens, ehre ihn. Vergiss ihn nicht, fürchte ihn, diene ihm und nun ehre ihn. Im Text heißt es, bei seinem Namen sollst du schwören. Und vielleicht hast du dir schon von Anfang an gedacht, was hat es hier eigentlich mit dem Schwören auf sich? Das passt irgendwie nicht so richtig rein. Fürchten, dienen, nicht vergessen, kann ich ja alles was mit anfangen, aber schwören? Soll ich jetzt anfangen hier zu schwören? Wir haben gesehen in Vers 10, wer zuerst geschworen hat, nämlich Gott. Gott hat den Vätern geschworen, das Land zu geben. Ein Schwur ist einfach ein bindendes Versprechen, eine deutliche Bekräftigung. Und wir kennen das auch zum Beispiel bei Aussagen vor Gericht. Da schwört man, da bekräftigt man noch was extra. Und ja, richtig, in einer Welt ohne Sünde und Lüge wäre Schwören nicht nötig. Aber es hat seinen Platz und es hatte für Israel seinen Platz. Es wurde angenommen, dass man schwört. Und der Punkt ist hier, bei wem schwörst du? Bei wessen Namen schwörst du? Das heißt, bei seinem Namen, bei Gottes Namen. Und ihr wisst bestimmt, der Name, wenn von dem Namen die Rede ist, dann geht es nicht nur, wie jemand heißt, sondern es geht um das ganze Wesen. Gottes Namen steht für sein Wesen, seine Person. Er ist Jahwe, der Ewige, der Selbstgenügsame, der Selbstexistente. Und er soll als Autorität angerufen werden für jeden Schwur. Um das kurz in Verhältnis zu setzen, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Neue Testament denken, Jesus warnt uns davor, zu schwören. Aber er warnt vor allem davor, vorschnell zu schwören. Er warnt davor, es nicht bewusst zu tun. Zum Beispiel wie Josua, kurze Zeit nach dieser Stelle, Und die Gibeoniter kamen und sie täuschten die Israeliten. Und dann gab Josua und die Ältesten einen Schwur und sagten Gibeon, dass sie sie nicht vernichten werden. Und dann mussten sie sich an den Schwur halten. Und als einige Zeit später der König Saul versuchte, die Gibeoniter doch auszurotten, dann mussten seine Nachkommen es am eigenen Leib spüren. Weil Gott Versprechen und Wort zu halten sehr wichtig ist. Und Jesus warnt deswegen nicht davor, grundsätzlich zu schwören in Matthäus 5, sondern er sagt, tu das überlegt und schwöre nicht vorschnell. Jesus selbst hat geschworen, einige Zeit später, aber er sagt, tu es überlegt. Und genauso sehen wir das zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 12. Da heißt es, dass wir einfach überlegt sein sollen in dem, was wir sagen und was wir nicht sagen, in dem, was wir versprechen und was wir nicht versprechen. Das also kurz als Hintergrund zum Schwören, aber hier wird es einfach vorausgesetzt, gerade in dieser Welt. Man schwört, man bekräftigt ein Wort nochmal extra. Und die Frage ist nur, in wessen Namen? Weil auch die Nationen, auch diese Heidenvölker im Land Kanaan, die haben geschworen bei ihren Göttern. Sie haben ihre Götter als Autorität angerufen. Und Gott sagt, das sei ferne von dir. Bei meinem Namen sollst du schwören. Weil was drückt das aus? Es drückt aus, dass sie Gott glauben. Es drückt aus, dass sie mit ihm verbunden sind, dass sie ihm treu sind. Es drückt sogar aus, dass sie ihn anbeten. Und so ist für uns, denke ich, die Herausforderung, einerseits natürlich, dass wir uns gut überlegen, ob wir etwas mit einem Schwur extra bekräftigen sollen. Aber vor allem ist der Punkt, dein ganzes Reden. Dein ganzes Reden ist betroffen. Wer ist deine Autorität? Was hört man raus aus dem, was du sagst? Was hört man raus, wer dein Leben bestimmt? Wem du glaubst? Wem du dein Leben anvertraust? Was hört man raus, wonach du dein Leben ausrichtest? Wie du deine Entscheidungen triffst? Steht Gott und seine Wahrheit in der Schrift dahinter? Oder wer ist deine höchste Autorität? Und alles betont diesen einen Punkt, wer regiert dein Leben, eben auch dein Reden. Tust du alles, was du tust, um den Herrn zu ehren? Und so kommen wir zum letzten Punkt. Fünftens, die Aufforderung, verlass ihn nicht. Wir hatten jetzt gewissermaßen vier positive Aufforderungen, wie du dich gegenüber Gott verhalten sollst. Ihn nicht vergessen, ihn fürchten, ihm dienen und in seinem Namen schwören oder reden. Aber nun kommt die andere Seite. Halte dich fern von den Götzen. Denen sollst du nicht nachlaufen. Wir lesen nochmal Vers 14 und 15. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Vielleicht bis hierher und gleich noch den Vers 15. Also hier ist zunächst das Gebot. Lauft nicht den Götzen nach. Und in Vers 15 sehen wir dann die Begründung. Warum? Als ein eifersüchtiger Gott ist Jahwe, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn Jahwes, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Und diese Gebote, die kennen wir, wenn wir die 10 Gebote kennen. Da geht es los. Ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Und genau das sehen wir im Prinzip hier in Vers 14. Keine anderen Götter. Und auch da, nach dem zweiten Gebot, was ja ist, du sollst dir kein Bildnis machen, da heißt es am Ende in den 10 Geboten, denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. So offenbart er sich immer wieder. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und das ist der Grund, warum du niemals anderen Göttern nachlaufen solltest. Schauen wir uns das noch etwas genauer an. Erstens das Gebot, du sollst nicht anderen Göttern nachlaufen. Nun, wir haben jetzt langsam verstanden, was der Hintergrund hier ist. Sie waren in der Wüste, sie wurden von Gott geführt, geschützt, versorgt. Sie haben seine Liebe und Güte und Treue erlebt. Wie könnten sie da Gott verlassen? Wie könnten sie da anderen Göttern nachlaufen? Was wäre das für eine Verachtung gegenüber ihrem Gott, der sich ihnen so treu erwiesen hatte? Und der zusätzlich noch einiges für die Zukunft versprochen hatte, für sie zu tun. Aber in der Wüste waren die Israeliten allein auf sich gestellt. Da waren sie wirklich abhängig von ihm. Da gab es nicht so viele andere Völker und andere Götter. Aber wenn man dann im Land ist, die anderen Völker sieht, ihre Praktiken, eigentlich sollten die ja vertrieben sein. Aber wir wissen leider, dass Israel nicht ganz gehorsam war. Nun, so lebten sie neben ihnen her, teilweise mit ihnen zusammen in den Gebieten, sogar in den Städten. Und sie lernten kennen, wie so die anderen Völker leben und wer ihr Leben regiert und wem sie nachlaufen und wie sie ihre Entscheidungen treffen. Kann man doch mal ausprobieren. Vielleicht haben wir ja gar nicht den besten Gott. Vielleicht gibt es ja noch einen besseren Gott. Vielleicht, es wäre doch schon schön, endlich mal was vor Augen zu haben. Immer nur, ja, alles da hinter einem Vorhang und so. Und wir dürfen uns kein Bild machen. Das ist komisch. Ich will was sehen, was greifen können. Oder vielleicht wenigstens hinzufügen. Ich meine, wir können ja unseren Gott behalten und seine Gebote, aber lass uns doch wenigstens noch mal den einen oder anderen Gott dazunehmen. Es kann ja nur helfen. Es kann ja nur vielleicht das, was unser Gott uns gibt, noch erweitern. Wir wollen doch alles rausholen, oder? Nun, im verheißenen Land war das eine gefährliche Situation. Und deswegen warnt Gott sie so sehr, nicht anderen Göttern nachzulaufen. Und er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gott vergleicht sich oft als der Ehemann und sein Volk als die Ehefrau. Und so verstehen wir auch dieses Bild am besten oder diese Beschreibung, dass Gott eifersüchtig ist. Weil wenn ihr an euren Ehepartner denkt oder allgemein an die Ehe denkt, das sind zwei Personen, die sind füreinander da, ganz füreinander und für niemanden sonst. Und das hat Gott von Israel erwartet. Er war ihnen völlig treu und er erwartete, dass sie ihm treu sind. Seine Eifersucht ist also ein Ausdruck großer Liebe. Es ist keine sündige, fleischliche Eifersucht, wie wir das oft leben. Nein, es war einfach der Ausdruck seiner heiligen Liebe zu seinem Volk. Und so hat Gott auch alle Ehre verdient. Er sagt in Jesaja immer wieder, ich bin Gott allein und ich gebe meine Ehre keinem anderen. Keinem anderen Götzen dieser Welt. Ich allein verdiene eure Hingabe, eure Ehre. Und dann sagt er in Vers 15 also, er ist der eifersüchtige Gott. Und er warnt sie auch, er sagt, wenn ihr den anderen Göttern nachlauft, dann werde ich euch vernichten. Logischerweise, wenn sie nicht gehorchen und den anderen Götzen nachfolgen, dann erregt es seinen Zorn. Hier ist die Rede von einem Zorn, der entbrennt. Und auch das sehen wir immer wieder in der Geschichte Israels. Sein Zorn entbrannte gegen sie. Heißer Zorn. Zorn, der etwas bewirkt. Der vernichtet, der straft. So war es beim goldenen Kalb, so war es, als sie geklagt und gemurrt haben in der Wüste, so war es, als sie Unzucht trieben mit den Moabitern. Immer wieder heißt es, Gottes Zorn entbrannte. Teilweise fraß sogar buchstäbliches Feuer am Rande des Lagers und sie spürten seinen Zorn. Und so verstanden sie auch die Warnung hier. Gott würde sie bis zum Äußersten vernichten. Vom Erdboden hinweg vernichten. Das droht er ihnen an. Ja, in 5. Mose 28, am Ende dieses Buches, da sehen wir auch genau das, dass Gott Segen und Fluch ankündigt und dass er sagt, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, dann werde ich euch vernichten. Das sind heftige Worte. Aber das ist Gottes Anliegen, ihn zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht. Er ist Gott allein und er verdient und verlangt völlige Hingabe. Und an dieser Stelle können auch wir wieder uns fragen. Er ist immer noch Gott allein und er erwartet immer noch völlige Hingabe. Aber wie sieht es mit deinem und meinem Leben aus? Ich nehme an, dass du nicht vor einer Goldstatue niederfällst und Räucheropfer darbringst jeden Morgen. Nehm an, dass du nicht zu Baal betest, damit er doch Regen schickt. Das wir auch nicht immer ganz so nötig haben, manchmal schon. Nein, aber der Kern von Götzendienst ist es, dass etwas anderes den Platz bekommt, den nur Gott haben sollte, den nur Gott verdient. Seinen Ehrenplatz jemandem anderen geben. Und da finden wir uns doch sehr schnell wieder. Auch wenn damals die Götzen der Fruchtbarkeit und des Wohlstandes und des Sieges im Krieg und der Ehre dienten, das sind die gleichen Dinge, die uns heute beschäftigen. Der Wohlstand, dem wir nachlaufen, dieses größte Ziel auszusorgen, Sicherheit, Ruhe, Rente zu haben, Ehre, Lob von Menschen, eine gute Karriere machen, Gutes tun und Anerkennung ernten. Frieden, Frieden zu Hause, gute harmonische Beziehungen, das wünsche ich mir. Dafür gebe ich alles. Familie, ach wenn ich doch bloß einen Partner hätte. Ach wenn wir doch bloß Kinder hätten. Ach wenn wir doch bloß gehorsame Kinder hätten. Das beschäftigt uns, das treibt uns an. Vielleicht Unterhaltung, Spaß, Entspannung, an sich gute Dinge. Aber sie können Gottes Ehrenplatz stehlen. Und wie merkst du, ob sie Gottes Ehrenplatz in deinem Leben stehen? Dafür gebe ich dir einfach ein paar Fragen. Erstens, was machst du als erstes am Tag? Was machst du als erstes am Tag? Zweitens, was machst du am meisten am Tag? Drittens, was machst du als letztes am Tag? Viertens, worüber denkst du am meisten nach? Was beschäftigt deine Gedanken? Was bewegt dich? Wenn du unter der Dusche stehst, worüber möchtest du nachdenken? Worüber redest du mit anderen? Was bestimmt deine Gespräche? Was interessiert dich? Was begeistert dich? Und auf welche Ziele arbeitest du hin? Das sind ein paar Fragen, die uns vielleicht helfen zu identifizieren. Ist da irgendetwas anderes, was mich bestimmt, was meine Hingabe hat, wofür ich lebe, dem ich nachlaufe? Erforsche dein Herz. Frag andere, die dich kennen, um Rat. Und vor allem, bitte Gott, dich zu erforschen und dir zu zeigen, wie du es meinst. Denn nur so können wir erkennen, ob wirklich Gott unsere ganze Hingabe hat. So haben wir in diesem Text gesehen 5 Aufforderungen, damit du dich deinem gütigen Gott ganz hingibst. Vergiss ihn nicht. Und das beginnt mit aktivem Erinnern, mit aktivem Danken und Verständnis davon, was Gott für dich getan hat. Zweitens, fürchte ihn. Er ist heilig und wir sind Sünder. Tu Buße über deine Sünde immer und immer wieder. Fürchte ihn. Drittens, diene ihm. Arbeite nicht für dein eigenes Königreich, sondern für Gott. Sei sein Sklave, Sklave der Gerechtigkeit und tu seinen Willen. Viertens, ehre ihn. Gott als die höchste Autorität deines Lebens sollte dein Denken, dein Glauben, deine Entscheidungen alles bestimmen und kennzeichnen. Fünftens, verlass ihn nicht. Dein Herz gehört Gott. Er verdient es. Und nichts sollte ihn verdrängen können von dem Ehrenplatz in deinem Leben. Im Prinzip sind das alles 5 Seiten einer Medaille, wenn die Medaille 5 Seiten hätte. Alles hängt zusammen. Alles ist eine Ausführung von Liebe Gott mit deinem ganzen Wesen, wie wir gesehen haben. Und so sagte Spurgeon einmal mehr, wenn ich 1000 Leben leben könnte, würde ich sie alle für Christus leben wollen. Und sollte sogar dann noch fühlen, dass sie alle eine zu kleine Antwort auf seine große Liebe zu mir wären. Hiskia wurde stolz und feierte sich für seinen Besitz, ruhte sich auf Gottes Güte aus. Die Israeliten vergaßen Gottes große Taten, lebten mit den Völkern zusammen, liefen ihren Götzen nach, gaben sich Gott nicht ganz hin, vernachlässigten seine Gebote. Wie sieht unsere Geschichte aus? Folgen wir ihrem Beispiel? Oder steuern wir jetzt dagegen, indem wir aktiv uns Gedanken machen, uns an Gott erinnern, ihm unsere ganze Hingabe geben, unser Herz, unsere Kraft, unser Reden, unsere Entscheidungen. Und das immer und immer wieder neu. Und wann wir damit anfangen können, ist nach dieser Predigt, als Reaktion auf Gottes Wort, in unserer Hingabe an ihm wachsen, sodass unser Leben gegeben ist für den Herrn der Welt. Lasst uns zusammen beten. Ja Gott, einmal mehr stehen wir hier und sitzen hier als Menschen, die nicht fassen können, wie groß und heilig du bist und wie du doch so viel Geduld und Gnade uns erwiesen hast. Herr, wir sehen deinen Segen in unserem Leben und wir sehen so viele Dinge, die wir nicht verdienen. Doch haben wir stolze Herzen, Glück wünschen uns selbst und wir haben nachlässige Herzen. Wir können vielleicht alles bejahen, was du sagst in deinem Wort, aber in der Praxis, in unseren Entscheidungen, leben wir doch für andere Dinge. Herr, es ist so schwer, wir sind so schwach und dennoch erkennen wir dich als unseren Erlöser und wir möchten dir unser Leben geben. Ja, wenn wir 1000 Leben leben könnten, dann würden wir sie gerne alle für dich leben und erkennen, dass es trotzdem noch ein zu schwacher Dank für deine Güte gegenüber uns wäre. Hab Dank, dass du mächtig bist in unserer Schwachheit, dass du uns ermutigst und dass du uns aufrichtest, auch wenn wir erkennen, dass wir versagt haben, dass du uns tröstest und dass du durch deinen Geist in uns wirkst. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht liebst, weil wir so hingegebene Christen sind. Aber weil du uns liebst, wollen wir hingegebene Christen sein. Herr, bitte schenke das zu deiner Ehre. Amen.